Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zürcher Kantonalbank Österreich. Ja, schönen guten Tag, meine sehr geehrten Zuhörer. Ich begrüße Sie heute bei einer weiteren Folge eines Trend-Podcasts. Zu Gast ist heute Christian Nemeth, CEO der Zürcher Kantonalbank Österreich. Christian, könntest du uns bitte mal ein bisschen mitnehmen in das Leben eines Private Bankers, vielleicht auch eines Fondsmanagers, du warst ja selber Fondsmanager.
Ja.
Die Zürcher Kantonalbank Österreich verwaltet 3,5 Milliarden Euro, das ist nicht wenig. Was macht ihr mit dem Geld? Wie verwaltet ihr es?
Ja, das ist immer so ein bisschen so das Mysterium, was machen Private Banker, was machen Fondsmanager, was passiert mit meinem Geld, wenn das veranlagt wird. Wie du gesagt hast, ich komme selber von der Portfolio-Management-Seite, da habe ich meine Wurzeln, das habe ich selber von der Pike auf gelernt und da glaube ich, kann ich sicherlich das eine oder andere auch erzählen, wie das abläuft. Man muss auch sagen, es hat sich im Laufe der Zeit auch stark gewandelt. Wie ich begonnen habe, war das schon noch sehr universell, dass ein Fondsmanager alles gemacht hat. Er hat die Order selber aufgegeben, er hat kontrolliert, ob sie dann stimmen, gerade dass er es nicht selber noch verbucht hat und in seine Notizen eingetragen hat. Mittlerweile ist natürlich hier auch der technische Standard und auch die Anforderungen von der Regulierung massiv gestiegen. Und wenn du sagst, wie schaut sein Alltag aus, dann sind es für mich im Fondsmanagement sind es immer zwei Themen. Also das eine ist, der kreativere Teil, wo es darum geht, Ideen zu generieren, den Markt zu beobachten, zu schauen, wo gibt es interessante Investment-Opportunitäten, das zu prüfen, zu analysieren. Ja, das ist auch das irgendwo, glaube ich, wo das Herz auch eines jeden Fondsmanagers schlägt. Und das Zweite, was aber dann noch dazu kommt, und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, ist dann auch die Technik. Und die geht in Richtung Risikomanagement, die geht in Richtung Kontrolle, die geht sehr stark in die Richtung, auch Risikokennzahlen zu prüfen, zu schauen, ob das, was an Marktmeinung da ist, dann auch optimal umgesetzt wird. Und da hat sich natürlich auch von den Instrumenten, die verwendet werden, viel getan. Ja, die Technologie hat dann massiven Einzug gehalten. Man kann mittlerweile mit den Systemen sehr, sehr granular runtergehen. Ich kann mir anschauen, welche Exposures, also welche Tilts hat ein Portfolio, in welche Richtung, ist es mehr Richtung Value-orientiert oder ist es mehr Richtung Wachstumsaktien?
Vielleicht kommen wir da noch später dazu zwischen Value und Wachstum.
Ja, ja, ist ein großes Thema, ja.
Wie aktiv geht so ein Fondsmanager bei euch um?
Also das hängt auch ein bisschen auch, glaube ich, vom Stil ab. Wir sind jetzt keine Trader, also wir werden jetzt nicht jeden Tag Transaktionen veranlassen. Ich glaube, das bringt auch nichts. Du kennst sicher den alten Spruch, hin und her macht Taschen leer. An dem ist immer noch viel dran. Ja, es hängt ein bisschen davon ab, wie sich die Marktverhältnisse verändern. Wir haben jetzt über den Sommer schon einiges an Verschiebungen gesehen, auch Rotationen in verschiedensten Segmenten, da kommen wir vielleicht ja noch drauf. Aber prinzipiell, wir legen unsere taktische Allokation, also wie wir uns positionieren wollen, monatlich fest, ja, kontrollieren das immer wieder und in Ausnahmesituationen greifen wir natürlich dann auch zwischendurch mal ein. Aber ansonsten versuchen wir, diese Gewichtungen dem Portfolio zu halten. Bei der Instrumentenauswahl, also welche Aktien, welche Anleihen, welche Investmentfonds, da passiert immer wieder mal was dazwischen, weil einfach hier auch schneller Informationen kommen.
Wenn du vielleicht ein bisschen genau dieses Zusammenspiel der Asset Allocation, also eben Auswahl von Aktien, Anleihen, Alternative Investments, Cash und so weiter, und dem Portfolio Management in der ZKB erklären könntest, wie funktioniert das?
Also ich würde uns da eher in das Lager eher der Traditionalisten einordnen, ja. Also ich glaube, dass wir in den letzten Jahren viel gesehen haben, wo neue Gimmicks in ein Portfolio integriert wurden, ob das jetzt im Alternative Investment Bereich ist, ob das im Währungsbereich ist, ob das mit Bitcoin ist, ob das Private Equity ist, was auch immer. Da sind viele Anbieter auf den Markt gekommen, die gesagt haben, das muss man unbedingt haben. Wir haben uns dem immer eher sehr reserviert gezeigt, ja, weil wir den Mehrwert in den meisten Fällen nicht sehen, ja, weil ich glaube, du kriegst einfach nur noch mehr Kirschen auf die gleiche Torte und irgendwann einmal verdirbst du damit dann das Ganze. Das ist unsere Einstellung. Und was man auch sehen muss, also auch wenn man sich noch so sophistiziert aufstellt, was die strategische Ausrichtung betrifft. Irgendwo sind dann Restrisiken drinnen, die sich nicht hundertprozentig genau kalkulieren lassen. Und in Extremsituationen laufen die dann sehr häufig gegen einen. Das heißt also, ich glaube, man kann sagen, je komplexer so eine Struktur wird, das geht dann eine Zeit lang gut, aber es gibt dann irgendwann einmal in den berühmten einen von 10 Fällen, wo das dann massiv dann wehtut. Und das wollen wir nicht. Ich glaube, dass man mit den traditionellen Instrumenten, Aktien, Anleihen, Cash, von mir aus noch ein bisschen was im Rohstoffbereich, wie mal Gold reinmischen, sehr gut zurechtkommt und hier lieber seine Hausaufgaben macht und nicht hinter jedem Vierlefanz hinterherläuft, wenn man das so salopp formulieren mag.
Ich möchte gleich vielleicht hineinspringen darf, Gold. Gold erlebt im Augenblick eine unglaubliche Hoss.
Absolut, ja.
Wie ist deine Meinung zu Gold?
Also man muss sagen, muss man auch ehrlich zugeben, wir hätten das nicht in der Dimension erwartet. Ja, es ist klar, dass Gold in Zeiten von erhöhter Unsicherheit eine Attraktivität hat und wir haben doch einige Konflikte, Krisenheere, wir haben politische Unsicherheiten mit den Wahlen. Gleichzeitig ist mittlerweile auch, wenn man sich das Zinsniveau anschaut, natürlich sehr, sehr viel an Opportunitätskosten beim Halten von Gold da. Gold liefert keine Dividenden, keine Zinszahlungen, ist aber trotzdem eine der besten Assetklassen im heutigen Jahr. Vieles lässt sich erklären, dass im Moment die Notenbanken, die Nationalbanken das sehr stark nachfragen. Ich glaube, auch das ist ein bisschen strategisch, politisch getrieben. Man möchte vielleicht die Abhängigkeit nicht mehr so von Amerika, von internationalen Zahlungsströmen. Also das, glaube ich, spielt da auch mit. Ich glaube, dass das schon jetzt kurzfristig gesehen sehr, sehr weit gelaufen ist und es auch billigere Instrumente gibt, mit denen man vielleicht eine ähnliche Wirkung erzielen kann.
Wenn wir zu den Instrumenten kommen, es heißt ja immer, ein Portfolio soll breit diversifiziert sein. Jetzt, wenn ich ein bisschen provokant sein darf, aus der Seite des Journalisten, angenommen, ich hätte vor 20 Jahren einen ETF auf den Nasdaq 100 gekauft.
Dann wärst du jetzt fein aus dem Schneider.
Ich hoffe, du hast es gemacht. Ich gestehe, ich habe es nicht gemacht. Leider. Wie stehst du, wie breit soll ein Portfolio tatsächlich diversifiziert sein?
Möglichst breit, weil das Beispiel, das du nennst, und das hören wir ja immer wieder, und manchmal ist es eben die Nasdaq von vor 20 Jahren, hätte ich vor 5 Jahren Nvidia gekauft, hätte ich vor 10 Jahren Apple gekauft, was auch immer, ja. Im Englischen gibt es diesen sehr schönen Begriff, the wisdom of hindsight. Und das, finde ich, beschreibt es sehr gut. Wenn du heute die Lottozahlen von der letzten Ziehung weißt, ja, dann ist es leider aber nichts wert. Und wichtig wäre zu wissen, wo der nächste Jackpot zu knacken ist. Und jetzt ist natürlich für Anlagen keine Lotterie und kein Glücksspiel. Aber je konzentrierter ich auf eine spezifische Anlageklasse, ein Instrument setze, desto größer ist das Risiko, dass es hier auch einmal zu Fehlschlägen kommt. Und wenn man sich das anschaut, du hast die Nasdaq erwähnt und ich habe hier auch einmal ein bisschen auch ein Beispiel mitgenommen. Es gibt ja auch das japanische Pendant, die JASDAQ. Ja, also ist ja nicht viel Unterschied vom Namen, ist eine ähnliche Struktur, sind die Top-Unternehmen halt auf der japanischen Technologieseite. Und du erinnerst dich vielleicht noch, also Japan war mal extremer Technologieführer, ja. Und wenn du statt in die Nasdaq, in die JASDAQ investiert hättest, dann würde sich dein Renditeniveau ganz anders anschauen. Und ich habe hier auch nochmal einen Chart hier mir ausgedruckt und mitgebracht für den Podcast. Kann man natürlich jetzt nicht zeigen. Aber wenn du zu Beginn im Jahre 2013 investiert hättest, ja, dann wäre kurzfristig ja, das japanische Segment hätte sich vervierfacht in dem Jahr. Ja, ist dann auch wieder zurückgekommen, aber bis zum Sommer hat es einen enormen Kursanstieg gegeben. Da hat selbst die Nasdaq relativ blass ausgesehen. Ja. Aber wenn du das nicht am Anfang des Jahres gekauft hättest, sondern vielleicht erst 2-3 Monate später, dann hättest du bis heute de facto nichts verdient. Ja. Das heißt, es wäre dann nachher eine flache Kurve gewesen. Das heißt, wenn man diesen ersten enormen Anstieg nicht mitgemacht hat, dann war die Chance vertan. Ja. Bei der Nasdaq schaut es anders aus, hat sich kontinuierlich entwickelt, ist natürlich das dominante Segment in den letzten Jahren gewesen, wobei man sagen muss, auch in den letzten 2-3 Monaten gibt es schon auch ein bisschen Anzeichen, dass der Markt sich verbreitert. Und ich finde, das ist auch eine gute Entwicklung, nicht weil die Unternehmen im Technologiebereich schlecht sind, ganz und gar nicht, aber die Bäume wachsen auch da nicht in den Himmel und eine Verbreiterung, ein besser abgestützter Markt über viele Werte, die steigen, ist sicher gesünder.
Da vielleicht kommen wir dann gleich zu diesem Thema. Das, was du ansprichst, das wird ja auch oft als die große Rotation bezeichnet. Siehst du Anzeichen tatsächlich, dass sich Kapital weg von Wachstumstiteln, von Technologietiteln vermehrt hin zu Value-Aktien bewegt?
Also in den letzten 2-3 Monaten, das Ganze hat begonnen so Richtung Sommer, ja, sieht man zumindest schon, dass es mehr Nachfrage in Value gibt, in breitere Titel. Man sieht das auch an den Indizes, wenn man vergleicht der Marktkapitalisierungsgewichte der Index, wo ja sehr, sehr stark diese Technologiefirmen präsent sind und hier sehr dominant sind, geht nicht mehr so viel besser, sondern es ist, wenn man sich den Equal Weight anschaut, also bei der S&P 500, wo jedes Unternehmen gleichgewichtet ist, hat jetzt wir hier die Lücke etwas verkleinern können. Ist das jetzt eine komplette Rotation raus aus Technologie? Sicher nicht. Ja, dafür muss man auch dazu sagen, sind die Cashflows zu gut von den Unternehmern. Man muss auch sagen, das Wachstumspotenzial ist immer noch groß, aber die Euphorie, dass jeder investierte Dollar, der in AI hineingeht, ob der dann auch wirklich so viel Ertrag bringt, und wir sprechen hier von Milliarden, die da fließen, da gibt es auch schon langsam, sagen wir mal, ein bisschen Ernüchterung. Man möchte hier auch einen Beweis sehen, dass hier diese enormen Effizienzgewinne sich auch kurzfristig irgendwann einmal realisieren lassen. Und ich glaube, das ist immer das Abwägen. Also Technologie wird uns immer begleiten. Ja, und es gibt immer wieder Schübe. Und jetzt im heurigen Jahr war sehr viel immer noch getrieben von den Themen Technologie in Richtung künstliche Intelligenz. Im Pharmabereich war es alles, was mit Abnehmern zu tun hat. Ja, alles mit Gewichtsreduktion. Das waren halt die Trends. Ich glaube nicht, dass diese Trends vorbei sind, aber ich glaube nicht, dass sie auch in diesem Ausmaß sich fortsetzen werden, weil sonst würde irgendwann einmal der Index nur mehr aus 5 bis 7 Titeln bestehen, und das glaube ich auch nicht. Ja.
Es waren aber im vergangenen Jahr eben diese berühmten 7 Aktien,
ja,
die die Kurse getrieben haben. Jetzt werden das natürlich etwas weniger, das sieht man schon, aber also etwas breiter, Verzeihung, aber Technologie ist das Thema der Zukunft und künstliche Intelligenz natürlich. Auch wenn hier Milliarden investiert werden, glaubst du wirklich, dass die Monetarisierung dieser Investitionen in Frage gestellt werden sollte?
Also in Frage stellen ist ein hartes Wort. Ja, ich glaube, und da ist die Börse ja schon natürlich ein guter Gradmesser, wenn man sich alleine anschaut, wie die Entwicklung von Nvidia war. Und das ist ja ein bisschen so, also das Flagship, Aushängeschild, was jetzt künstliche Intelligenz betrifft. Dann waren die positiven Überraschungen und wie sie vom Markt verarbeitet wurden im ersten und zweiten Quartal anders wie jetzt bei der letzten Berichtssaison, ja. Und natürlich ist da sehr, sehr viel Potenzial drinnen, ja. Aber man muss auch sagen, die Unternehmen haben das auch im Preis reflektiert, ja. Es ist nicht so, dass das jetzt an den Kursen spurlos vorübergegangen ist. Ich glaube nur, es ist gefährlich, und das passiert, wenn man so mit Anlegern spricht, immer wieder, dass die historische Entwicklung 1:1 so in die Zukunft interpoliert wird. Ja. Und das halte ich für gefährlich. Ja. Also ich glaube nicht, dass die nächsten, also für in der nächsten Dekade dieselben 5 bis 7 Namen die Gewinner sein werden, wie wir sie jetzt gesehen haben. Ja. Also es wird hier zu Veränderungen kommen, es werden neue Stars geboren werden, die wir noch gar nicht kennen. Und das ist das, wo wir ursprünglich gesprochen haben. Ja. Man kann natürlich in einem Portfolio gewisse Schwerpunkte setzen. Und Technologie hat sich sicher bezahlt gemacht in den letzten Wochen und Monaten, aber eben nicht alles auf eine Karte zu setzen. Und man sieht auch, erinnere dich zurück, 2-3 Jahre, wie mal die Kurskorrektur auch bei den Wachstumswerten war, da musste man dann auch Kurseinbußen schneller mal von 30%, 40%, 50% in einzelnen Titeln verkraften. Die haben sich auch rasch wieder erholt, aber wichtig ist, dass der Risikoappetit der Anleger damit Schritt hält. Und das Schlechteste wäre, wenn ich dann zur Unzeit verkaufe, auf dem Verlust sitzen bleibe und die künftigen Gewinne wieder verliere, ja, weil ich sie nicht mitgemacht habe. Und deswegen glaube ich, ich sage immer, mit einem Portfolio muss man auch gut schlafen können. Und die wenigsten, weil es ja doch auch um Altersvorsorge, um einen Immobilienankauf irgendwann einmal geht, natürlich da sehr, sehr viel von ihrem Cashflow, den sie aufgrund ihrer Arbeitsleistung verdienen, da investieren, und da sollte man jetzt nicht in die Casino-Mentalität verfallen.
Das heißt, ihr achtet auf eine Risikoertragsadjustierung,
absolut,
um, yeah, genau diese Risiken, die du jetzt beschrieben hast, in Zaum zu halten.
Also das ist das, was uns, glaube ich, auszeichnet. Also wenn ich sage, was ist der der Investmentstil der Zürcher Kantonalbank Österreich, es geht immer um risikoadjustierte Wertentwicklung. Ja, es bringt nichts, wenn du im einen Jahr top bist und im nächsten Jahr flop, ja, sondern du musst versuchen, kontinuierlich einen Mehrwert zu erzielen. Und der Mehrwert kann sein, dass du einen höheren Ertrag hast. Der Mehrwert kann sein, dass du weniger Schwankung hast, weniger Risiko hast, ja, oder eine Kombination aus beiden. Und das ist das, was wir wollen. Ja, also es geht immer um die risikoadjustierte Wertentwicklung. Das ist das Ziel.
Vielleicht noch zum Thema aktive und passive Anlageinstrumente. Wie steht ihr zu ETFs, zu Indexfonds?
Wir sind jeder Anlageklasse offen gegenüber und ich glaube, es hat jede Anlageklasse seine Vorteile, seine Nachteile und man muss wissen, welches Instrument setzt man zu welchem Zweck ein. Ja? Ein passives Instrument zeichnet sich meistens aus durch eine niedrigere Kostenbelastung. Ich brauche nichts für das aktive Management bezahlen. Das heißt, es ist eine sehr kostengünstige Variante, gewisse Marktsegmente umzusetzen. Und jetzt ist die Frage, was möchte ich damit erreichen? Wenn ich sage, ich möchte eine gewisse Basisabdeckung in einer gewissen Region haben, ob das jetzt Amerika auf der Aktienseite ist oder beispielsweise auch in uns bei der Eurozone jetzt bei den Staatsanleihen, wenn ich glaube, dass ich hier mit dem aktiven Management nicht immer einen Vorteil erreichen kann, dann habe ich mal eine gewisse Basisabdeckung damit erreicht. Ja. Ich kann auch relativ schnell aus so einem Instrument aussteigen, ich kann umschichten, wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel meine Gewichtung verändern, ich möchte mehr in europäischen Aktien mal investieren und nicht nur in Amerika, dann kann ich das mit relativ wenigen Handgriffen erledigen, sehr kostengünstig das umsetzen. Gleichzeitig, glaube ich, muss man aufpassen, weil natürlich jeder Index seine Eigenheiten hat. Ja? Wie ist er konstruiert? Es gibt gewisse Beschränkungen. Ja? Ist es gedeckelt? Habe ich irgendwelche Verzerrungen? Weil ich sage, manche Länder schließe ich aus. Habe ich einen ESG-Filter drauf? Also Nachhaltigkeit ist ja ein großes Thema im Veranlagen mittlerweile. Also das sind alles Themen und ich glaube, da wird es dann komplex. Und mittlerweile gibt es ja genauso viel passive Instrumente wie Aktien und aktive Instrumente. Und ich glaube, es ist die Kombination. Also wir setzen ETFs ein. Auch bei uns hat sich der ETF-Anteil vergrößert. Wir sind aber nicht davon überzeugt, dass das jetzt der heilige Gral ist und das ist das Instrument der alleinigen Glückseligmachung ist. Das wird es nicht sein, ja? Sondern ich glaube, eine gesunde Mischung aus verschiedenen Instrumenten, ja, auch aus aktiven Fonds. Ja, ich kann damit sehr viel an Know-how hineinbringen. In Emerging Markets sind in der Regel gibt's viele Möglichkeiten, mit Fundamentalanalyse hier wahre Perlen zu finden. Und ich muss jetzt nicht ein beständiges Übergewicht in China haben. Ja, das ist manchmal gut und manchmal schlecht. Und ich glaube, da muss man auch als Privatanleger immer aufpassen. Habe ich das Know-how, um das wirklich beurteilen zu können? Das ist wie bei allem, es ist komplex. Und was ich sehr oft erlebe, ist, in den Finanzwesen, an der Börse gibt es praktisch, das ist so wie wahrscheinlich beim Nationalteam, gibt es lauter Trainer und Experten. Ja. Niemand würde seinem Arzt wahrscheinlich sagen, ich weiß das besser wie du oder dem Mechaniker, der gerade an seinem Auto herumschraubt. Aber in der Finanzwelt gibt es immer diese Skepsis und jeder glaubt es besser zu wissen. Ja. Weil dann kommt der Tipp von irgendwem oder man hat es ja gelesen. Und da, glaube ich, muss man sehr aufpassen. Das geht oft schief. Ja.
Das heißt, habt auch ihr eine große Verantwortung, eure Kunden dann wieder ein bisschen zurückzuholen und mit eurer Erfahrung ihnen erklären, dass sie es vielleicht besser macht.
Wir wollen ein stabiler, ein verlässlicher Partner an der Seite sein. Und wenn jemand sagt, er möchte mehr aktiver selber mit eingebunden sein, dann ist das für uns in Ordnung. Was ich sehr oft merke, ist im Gespräch, dass dann die Personen, die sagen, ja, aber das, ich muss mich dann den ganzen Tag damit beschäftigen, viel lieber was anderes machen würden. Die würden lieber mit den Kindern spielen, die würden lieber ihre Hobbys verfolgen und die würden lieber im Job mehr Verantwortung übernehmen und sich jetzt nicht darum kümmern, ob jetzt die EZB gerade gesenkt hat oder nicht oder ob jetzt die letzten Quartalsberichte von irgendeiner Aktie jetzt gerade über oder unter den Erwartungen waren. Und ich glaube, das ist es. Es ist wenn man das als Hobby bezeichnet, ja, dann soll man von mir aus einen kleinen Teil auf die Seite geben, dann kann man sich damit beschäftigen, wenn das der jemanden interessiert, aber man sollte seine langfristige Vermögensplanung lieber in die Hände von Experten geben und dann nicht selber dran herumdoktern. Ja, das geht meistens dann nicht so gut. Ja, das ist so mein Eindruck. Und ich glaube, es fördert auch die Lebenszufriedenheit. Ja, ich glaube, wenn man sich mit dem beschäftigt, wo man wirklich seine Expertise hat, wo man Freude hat, dann kann man das auch mit mehr Erfolg dann auch, wird man mit mehr Erfolg belohnt, so muss man sagen, ja. Und ich glaube, Schuster, bleib bei deinen Leisten, das gilt, was wir machen auch nur das, wo wir Experten sind, ja. Ich würde auch niemandem einen Steuertipp geben, sondern ich kann nur sagen, was an den Finanzmärkten passiert, und ich glaube, dass es auch auf der Anlegerseite richtig und wichtig ist, dass man sich auf das konzentriert, wo man sich halt wirklich auskennt.
Christian, ja, du hast schon erwähnt, es gab im Sommer einen kleinen Rumpler. Manche haben es nur als Schnupfen bezeichnet, aber es ist doch runtergegangen. Jetzt erleben wir doch die Zinssenkungsphasen dieses und jenseits des Atlantiks. Könntest du vielleicht einen kleinen Ausblick geben auf das Jahr 2025? Wie schätzt du da die Märkte ein?
Ja, mache ich sehr gerne. Also ich glaube, man muss da immer ein bisschen aufpassen, was sind Nebengeräusche und was sind die wirklich starken Trends. Ja. Und beginnen möchte ich, wenn man sich mal anschaut, wo stehen wir ökonomisch. Ja. Und da sind wir natürlich schon stark geprägt durch unseren Blickwinkel jetzt aus europäischer Sicht, aus österreichischer Sicht. Und da muss man sagen, die Wirtschaft brummt im Moment ja nicht. Ja, also Deutschland kämpft mit Rezession, in Österreich schaut es nicht besser aus. Und das ist schon noch etwas, glaube ich, das im Moment uns belastet. Wir waren ja auch durch die Inflationsentwicklung überdurchschnittlich betroffen. Und deswegen glaube ich, hat die Stimmung in den letzten ein, zwei Jahren doch gelitten. Wenn man sich das international anschaut, glaube ich, sieht es deutlich besser aus. Also Amerika ist robuster im Wachstum. Es gibt viele Regionen, wo es gar nicht so schlecht ausschaut. Es geht jetzt nicht der Wirtschaftszyklus durch die Decke. Das ist keine Frage. Aber, und das darf man nicht unterschätzen, wir kommen von sehr, sehr hohen Zinsniveaus. Auch die Amerikaner, die Fed hat jetzt begonnen, den Zinssenkungszyklus einzuleiten, weil wir sehen, dass die Inflationstrends nach unten gehen. Vielleicht noch die letzte Meile ein bisschen schwieriger, um wirklich hier Richtung 2% oder unter 2% zu kommen, aber der Trend stimmt, ja. Und deswegen gibt's mehr Spielraum auf der Zinsseite. Die Schweizer waren einer der ersten, die begonnen haben im heurigen Jahr. Die EZB ist gefolgt. Die Amerikaner haben nachgezogen. Also alle wesentlichen Notenbanken, lassen wir mal Japan, ist eine Sondersituation auf der Seite, aber alle anderen wesentlichen Notenbanken sind im Zinssenkungszyklus. Und das ist an und für sich ein gutes Zeichen für die weitere Entwicklung. Und ich glaube, wenn die Wirtschaft, und das sehe ich jetzt auf globaler Perspektive, hier mit diesem sogenannten Soft-Landing-Szenario, dass wir jetzt nicht in eine Rezession abgleiten, und das ist für uns im Moment das Wahrscheinlichste, dann werden auch die Unternehmensgewinne nicht abbrechen. Man muss auch dazu sagen, dass in vielen Regionen auch immer noch sehr starke fiskalische Impulse da sind. Ja, wir sehen, dass Regierungen sehr die Spendierhosen anhaben und hier investieren. Das ist auf der einen Seite zwar ein bisschen ein Wermutstropfen, wenn man sich die Budgetdisziplin anschaut, aber auf der anderen Seite ist das ein wirtschaftlicher Impuls, keine Frage. Ja. Und auch auf der Anleihenseite, erinner dich, wir waren vor gar nicht allzu langer Zeit, haben wir gehadert, Nullzinsniveau und ich kriege nichts mehr. Das ist jetzt ganz eine andere Situation. Also ich habe bei den zwei wesentlichen großen Anlageklassen, bei Aktien und bei Anleihen, in einem gemischten Portfolio zwei Ertragsbringer. Und deswegen, also ich bin optimistisch, dass wir auch im 25 kein schlechtes Jahr sehen. Niemand hätte, glaube ich, geglaubt, dass das Jahr 2024 so fulminant im Moment läuft. Ja, vielleicht kriegen wir da auch noch ein bisschen einen Schub. Das ist natürlich, sagen wir mal, dann auch immer die Frage, kann es so weitergehen? Ich glaube ja, aber man muss natürlich dann schon damit rechnen, es wird nicht jedes Jahr zweistellig sein. Und es wird auch immer wieder einen Volatilitätsschub geben, es wird immer wieder Korrekturen geben. Auch das ist nichts Neues, auch wenn man es nicht gerne hört. Ja, es gibt in jedem Jahr immer irgendwann einmal eine Phase, wo es ein bisschen rumpelt. Aber ich glaube, die unterliegenden Kräfte sind relativ stark, die sind entsprechend wichtig und manche Marktsegmente sind auch durchaus günstig. Ja, Europa ist günstig, braucht nur ein bisschen einen Katalysator, dass es irgendwann einmal auch in den Kursen wieder mehr anspringt. Ja, Amerika ist sicher teurer, aber qualitativ deutlich besser. Und auch bei den Emerging Markets verbessert sich. Also ich glaube, das schaut nicht so schlecht aus. Und auf der Anleihenseite, wenn die Notenbanken senken, habe ich auch eine gewisse Fantasie. Also insgesamt, ja, ich bin optimistisch. Ich würde jetzt das Gaspedal auch nicht komplett durchdrücken. Ja, ich glaube, es gibt genügend Risikofaktoren. Aber es ist definitiv immer gefährlicher, nicht investiert zu sein, als langfristig am Markt investiert zu sein. Und da glaube ich auch, wird sich in 2025 nichts ändern.
Christian, vielen herzlichen Dank, dass du uns so viel Einblick gegeben hast in die Arbeit von Fondsmanagement, wie die Zürcher Kantonalbank Portfolios gestaltet und wie sie für ihre Kunden und vielleicht potenziellen weiteren Kunden Risiko und Ertrag auf eine gute Art und Weise zusammenführt. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, fürs Zuhören. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.